Sprenger spricht. Special.
Hallo zusammen, Sprenger spricht hier. So heißt mein Podcast, der jede Woche freitags online geht, in dem ich immer drei Büchermenschen miteinander ins Gespräch bringe. Da geht's dann auch gerne mal um mehr, um wesentlich mehr als die literarischen Werke. Deshalb hat der Podcast auch den Zusatz Autor Insights. Zur Buchmesse in Leipzig gehen am 22.03. gleich zwei Specials online. Eins beschäftigt sich mit der regulären Messe, das andere mit der Klimabuchmesse. Das Special, das hört ihr hier exklusiv auf der Seite der Klimabuchmesse schon vorab. Denn ihr sollt ja beispielsweise den Auftritt von Franka Parianen, den Science Slam, am Donnerstag, dem 21.03. nicht verpassen. Die ist nicht nur Autorin, sondern eine Wissenschaftlerin. Und wir brauchen, das ist auch gut so, dass es ist, Hirn. Wir brauchen Hirn. Willkommen, Dr. Franka Parianen.
Hallo, es ist total schön, hier zu sein.
Das war der Titel von einem Science Slam, also da kommt ein bisschen was auf euch zu. Während wir in dem anderen Teil jetzt auf Messebummel verzichtet haben, machen wir das hier in diesem aus guten Gründen, denn die Verantwortlichen, übrigens allesamt ehrenamtlich, sind am Start. Hallo, Almut Petschauer.
Hallo, schön, hier zu sein.
Hallo, Lisa Falkowski.
Hallo.
Natürlich findet ihr das Programm verlinkt, auch in den Shownotes. Aber was dürfen die, die den Podcast jetzt unmittelbar nach der Veröffentlichung, sprich rechtzeitig zur Klimabuchmesse 2024 hören, definitiv nicht verpassen? Almut.
Also mein ganz persönliches, subjektives Highlight ist natürlich die Zukunftsnacht am Samstag im Werk 2, weil wir dort die Zukunft im Hier und Jetzt feiern. Wir gucken uns an mit Lea Bonacera, mit Amelie Fried und mit Friedemann Karik, was wir brauchen, welche Protestform Mut und Hoffnung und genau. Und mit Amelie Fried dabei, die einen Roman darüber geschrieben hat, was es auch in den Familien auslöst, wenn Menschen in Klimadepressionen verfallen und aktiv werden. Und genau, das ist so das eine. Dann gehen wir weiter. Und das, ich bin davon überzeugt, dass wir viel mehr Hoffnung brauchen und Bilder für diese Zukunft, um aus diesen Klimadepressionen wieder rauszukommen, in Tandem zu kommen. Und deswegen gibt's noch ein zweites Panel. Da geht dann ganz viel zu Visionen und Utopien. Da lesen Jasmin Schreiber, Raphael Thien und Annette Schaumlöffel. Und zum Schluss machen wir dann auch wirklich, wirklich Party. Da darf dann getanzt werden und gefeiert werden, weil eben im Hier und Jetzt die Zukunft feiern. Und wer immer noch nicht genug Zukunft hat, der darf sich auf die Zukunftscouch setzen und dort mit den Leuten, mit ganz vielen Menschen hoffentlich, einfach Utopie träumen und Zukunft und eine wunderbare Zukunft bitte träumen.
Ach, dann gehe ich ganz kurz dazwischen, bevor Lisa mit ihrem Highlight kommt. Amelie Fried ist genau mit dem Roman bei Sprenger spricht im großen Osterspecial. Nur das schon mal, damit ihr das schon mal vorab wisst. Lisa.
Ja, also mein Highlight ist natürlich der Freitag im Botanischen Garten, wo halt auch die Pflanzen dann schön als Dekoration mit vorhanden sind. Und da kommt der Alexander Schiebel und Tino Pfaff. Und der Alexander ist bekannt, dass der halt einen sehr großen Gerichtsprozess gegen, ja, gegen die Pestizidlobby sozusagen geführt hat und erzählt hat, ja, welche Herausforderungen das war und wie das alles gelaufen ist und wie er Unterstützung bekommen hat und wer da sich alles noch mit reingehangen hat. Also es wird ziemlich spannend und der zeigt dann auch noch im Anschluss seinen Film, mit dem er auch im Kino sehr erfolgreich war. Genau, und dann natürlich im Institut für Meteorologie, da haben wir unter anderem den Florian Sturm, der mit seinem Buch Ozean auch nominiert ist für Self-Publishing-Sachbuch und es gute Aussichten gibt, dass er den dann auch sozusagen verliehen bekommt. Genau, das sind so meine Highlights, weil ich habe den Florian Sturm auch kennengelernt, der hat auch mit uns jetzt eine Radiosendung gemacht, also ganz spannender Mensch.
Ich kann mich dem nur anschließen. Rechtsstreits fürs Klima finde ich immer sehr hoffnungserweckend. Gleichzeitig Friedemann Karik, es sind tolle Leute dabei. Was mich besonders angesprochen hat an Überschriften war Solarpunk und Humor. Welche Zukunftsromane schreiben?
Na klar, Franka, bei dem Titel habe ich auf dem Mittelland nicht gedacht. Ich hatte auch immer noch die Hoffnung, ich hatte ja ursprünglich mal die Hoffnung, dass wir auch das Slam am Sanddamm machen, aber ja, weil wir, also wir, ne, nicht Klimadepression, sondern wir müssen wirklich, nee, müssen wir gar nicht. Ich glaube, dass wir dann weiterkommen, wenn wir wieder Spaß haben und wenn wir das Ganze mit Witz und Freude verbinden, weil ich glaube, das setzt ganz andere Kräfte raus, frei. Und Solar Punk ist einfach eine total spannende Idee, zu sagen, okay, wir brauchen diese Fiction-Sachen, die eben aber nicht die Welt zerstören und nur Untergang und Dystopien, sondern wir kriegen das hin, wir kriegen diese Welt, die wunderbar werden kann, in der wir das mit der Energie geklärt haben, indem wir eben über Solar- und Windkraft uns versorgen und dann ganz großartige Potenziale frei haben. Genau, und deswegen diese Vision und diese Romane. Und das ist auch so tatsächlich so unser literarischeres Panel, wo dann auch mehr gelesen wird. In anderen wird, glaube ich, auch ganz, ganz viel diskutiert.
Ja, das Solarpunk-Thema war auch eins, was mich total beschäftigt hat, ja, beim Schreiben des Buches, weil man die Bilder dazu googelt, einfach mal und denkt, Wahnsinn, das ist ja mal wieder was, was einem Lust auf die Zukunft macht. Und man denkt, ah ja, okay, so könnte es auch aussehen. Und ich bin natürlich niemand, der sagt, wir sollten die Zukunft rosa färben oder einfach behaupten, die Probleme wären gelöst, weil das sind sie offensichtlich überhaupt gar nicht. Aber ich glaube auch, dass man sie wirklich nur lösen kann, wenn man zumindest irgendeine Vorstellung davon hat. Und wir sehen das ja auch immer wieder in Studien, dass man Leute besser damit überzeugt, wenn man sagt, das ist, wo wir hinwollen. Auch zum Beispiel in den USA, wo es ganz groß, geschrieben wird, hier die Angst vor Klimaleugnern und die großen Konflikte und die Spaltung, die es im Land gibt, kann man trotzdem sagen, bei der Grundidee zu sagen, Priorität liegt auf erneuerbaren Energien, ist sich eigentlich eine große Mehrheit einig. Und das ist ja auch irgendwie tröstlich zu sehen, zu sagen, ach, darauf können wir uns eigentlich einigen. Uns fällt vielleicht schwer, uns zu einigen, was wir loswerden müssen, wo wir verzichten müssen, aber immerhin können wir uns darauf einigen, wo es hingehen soll, und das ist ja schon mal was.
Unser Thema ist ja auch Geschichten, die Lust auf Zukunft machen, und wir haben uns das ja auch gewählt, weil wir eher positive Aussichten geben wollen und nicht so in dieses Negative fallen, was alles halt blöd ist, sondern eher zu zeigen, wie es schön sein kann, wie Zukunft gestaltet werden kann und was auch ein guter Weg sein kann, durch die Krisen zu kommen. Also wir wollen eigentlich die Leute mit einem Gefühl des Mutes sozusagen nach Hause schicken, dass sie halt eher Kraft tanken können und nicht mit dieser Frustration oder nützt eh alles nichts, wo man ja oft jetzt einfach mit konfrontiert wird, wenn man Nachrichten guckt oder so. Also wir versuchen halt eher die positiven Dinge hervorzuheben. Das ist unser Anspruch diesmal.
Das war auch so ein Lernprozess. Letztes Jahr hatten wir auch eine mega Klimabuchmesse, super erfolgreich, tolle Leute da, Hirschhausen, Maja Lunde und großartige Diskussion, die Claudia Kempfert war da und wirklich spannende Sachen. Und am Ende gab es aber durchaus die berechtigte Kritik von Menschen, die uns, sehr alles ehrenamtlich, geholfen haben, meine Spendenbox gehalten oder mal hier und da was von A nach B getragen und so. Ja, also toll, also mega Veranstaltung, tolle Leute, aber hey, also das war ja jetzt nicht wirklich, also hat mich jetzt ganz schön runtergezogen. Und dann, ehrlicherweise, konnte die Kritik verstehen, und ich dachte, das ist genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Und so ging es ein paar in der Gruppe, und dann haben wir so wirklich nochmal genau Gedanken gemacht, wie wollen wir das ausrichten. Und ich glaube, dass das auch in der, also dass mehrere Menschen parallel auf die Idee gekommen sind, dass es natürlich wichtig ist, dass wir wissen, worauf wir zurasen, wenn wir nichts machen, um das hier mal so schön sächsisch zu sagen. Aber dass dieses, also dass alleine dieses Wissen, was passiert, wenn wir nichts tun, uns nicht weiterhilft. Im Gegenteil, dass das uns lähmt, und deswegen war uns das so wichtig. Und deswegen feiere ich auch dein Buch so, Franka. Also deswegen mag ich ja Weltrettung braucht Wissenschaft, weil das ganz viele dieser Lösungen zeigt und immer mit so viel Humor auch geschrieben ist. Aber es wärst ja nicht du, wenn es nicht humorvoll gewesen wäre.
Das freut mich sehr. Es ist auch wirklich so ein Grundkonflikt. Ich merke das ja selber, dass man immer wieder beim Schreiben so den einen Satz schreibt, dann wieder löscht. Weil man hat immer diese beiden LeserInnen vor Augen. Man hat einmal die Leute vor Augen, die wirklich noch einen Schuss von Bug brauchen und die wirklich genau das erfahren müssen, wie du gerade gesagt hast, worauf wir hier zurasen. Und dann schreibt man aber gleichzeitig auch für Leute, die genau das schon wissen. und eigentlich sich nur noch hinterm Sofa verstecken wollen, weil man sich so ohnmächtig und hilflos fühlt. Und ich finde eigentlich, die werden zu wenig angesprochen. Auch oft, wenn wir sagen, hier, die Artikel werden nicht genug geklickt zum Klimawandel und wie das Eis hier und da noch schmilzt und wie da noch die, wie viel Grad das hier wieder zugelegt hat. Und dann kann ich auch verstehen, warum Leute, die sich viel mit dem Thema beschäftigen, nicht unbedingt auf den Artikel klicken, weil das Grundgefühl eben ist, das weiß ich doch. Das ist doch alles bekannt, für mich zumindest. Und ich finde es auch schlimm, dass es nicht alle Leute merken, aber trotzdem kann man Leuten auch nicht vorwerfen, dass sie dann nicht jede einzelne Gradzahl im Detail immer nur verfolgen wollen, wie so ein Live-Ticker zum Weltuntergang.
Ja, ich wollte dazu nur sagen, dass es ein relativ schwieriger Spagat ist zwischen, dass man die Klimaleugner noch unterstützt in ihren Thesen, wenn man halt so positiv redet, aber auch denen, die halt wirklich zu Hause voller Depressionen da liegen. Und also ich bin zum Beispiel ein Mensch, der so Weltschmerz manchmal hat, und dann ist sozusagen jede Nachricht, die dann so ein bisschen negativ ist, dann halt auch immer ein bisschen schmerzhaft. Und dann diesen Spagat zu finden zwischen, ich erkläre dir den Ernst der Lage, aber ich gebe dir auch eine Lösung an der Hand. Und ich glaube, das ist wichtig. Also man muss schon sagen, warum es wichtig ist und was wirklich dramatisch ist, aber gleichzeitig auch etwas an die Hand geben, was jeder Einzelne tun kann, und nicht die Verantwortung in die Politik schieben. Weil das finde ich immer schwierig zu sagen, ja, das muss politisch geklärt werden, ja, das müsst ihr klären. Damit gibst du ja bloß irgendjemanden ein Paket und denkst, oh, ich bin da raus. Und darum geht's eigentlich, den Einzelnen zu zeigen, wie er dazu beitragen kann, was er sofort umsetzen kann. Ich glaube, das ist wichtig. Ja.
Ja, aber ich glaube, was bin ich, also ich weiß ja, du meinst es auch nicht so, aber möchte es nochmal klarstellen, also der und die Einzelne ins Handeln bringen, macht ja auch so eine Selbstermächtigung, ne? Dann holt ja raus aus dieser Klimadepression, ne? Also irgendwie, ich kann das von mir selber nur sagen, in den Zeiten, in denen ich nicht viel gemacht habe, also mich engagiert habe dafür, konnte ich es kaum aushalten. Und dann konnte ich, also diese Artikel, wie gerade der Stand ist, überhaupt nicht mehr ertragen. Aber ich merke das schon auch, wenn ich jetzt zu viel von diesen Dingen konsumiere, dass ich dann irgendwie so dann auch mal wieder so ein Reset brauche irgendwie. Und es ist wirklich, glaube ich, eine Kunst, diese Bücher so zu schreiben, dorthin zu kommen, was also zu sagen, okay Leute, das ist der Zustand, aber vor allem Leute, wir kriegen das hin und wir kriegen das gelöst. Und ich glaube, das ist auch das, wo wir hoffentlich nicht den Klimaleugnern in ihre Argumentation reinspielen, sondern wo wir ja hoffentlich Menschen überzeugen können, ne? Wenn wir die moralisch coole Lösung haben, eine Welt, in der es uns allen gut geht, in der wir atmen können, in der wir gut von A nach B kommen. Wir reden ja nicht von diesen ganzen jämmerlichen Lösungen, die gerade verhandelt werden, sondern wir reden von einer Welt, in der die Dinge wirklich gelöst sind. Ich glaube, da können wir die Leute schon vorholen. Und ich am Ende braucht es aber für die wirklich guten Lösungen auch eine Politik, ne? Also wir können sie nicht aus der Verantwortung lassen. Und das ist ja auch, ne, jetzt mit der Klimabuchmesse ist uns ja auch ganz wichtig. Wir machen mit bei dieser Go Vote Kampagne und gerade in Sachsen dreimal wählen dieses Jahr. Wählen, 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 weil es ist so eine Verantwortung. Und das, also wir lassen die Leute ja auch aus den Veranstaltungen raus und sagen, hey, was hat dich heute inspiriert? Was hat dir Lust auf Zukunft gemacht? Komm, erzähl es doch deiner Nachbarin oder deinem Nebensitzer und dann bitte erzähl es auch weiter. Und wenn du jetzt dafür was tun möchtest, dass diese gute Zukunft kommt, dann hast du dieses Jahr mega Chancen, ganz einfach wählen gehen, drei Kreuze machen und deine demokratische Macht ernst nehmen. Also, weil ich glaube, da sind wir alle so ein bisschen so einen Phlegmatismus gelandet, weil es uns halt auch lange gut ging. Steile These.
Weil die Politik ihre demokratische Macht auch nicht genug ernst nimmt.
Auf alle Fälle.
Aber es ist auf jeden Fall gut, genau damit rausgehen zu können, mit dem hier, das sind alles Möglichkeiten, wo ich Einfluss nehmen kann. Man sieht das ja auch immer wieder, dass wirklich Selbstwirksamkeit einer der größten Unterschiede dazwischen ist, wie wir auf Stress reagieren. Ob wir eben da einfrieren oder anfangen, populistische Parteien zu wählen, oder ob wir eben aktivistisch tätig werden und was tun. Und da ist Selbstwirksamkeit ein viel entscheidender Faktor als Optimismus zum Beispiel, was die Leute mal denken, was das Entscheidende wäre. Auch ob ich jetzt Stress traumatisch finde und da gar nicht mehr rauskomme, da ist auch Selbstwirksamkeit meistens der entscheidende Faktor. Wird aber viel zu klein geschrieben eigentlich auch in der Politik, weil wir hätten ja viel mehr Möglichkeiten eigentlich den Leuten zu sagen, hier, ihr, wir haben gesehen, das wollt ihr, das gefällt euch, wir machen genau das. Mein Lieblingsbeispiel ist immer das 9-Euro-Ticket mit dem, was Leute einfach überwältigend geliebt haben. Wenn ich das in Vorträgen benutze, gibt es jetzt noch Standing Ovations. Und diese allereinfachste Klimamaßnahme, die alle Menschen toll fanden, wenn die Politik das nicht hinkriegt, wo sollen wir denn dann erst anfangen? Mit irgendwas, was auch nur vage ein bisschen unpopulär sein könnte.
Ja, das ist total faszinierend, ne?
Ja.
Also ich kann jetzt für Leipzig nur sprechen. Ich bin ja auch beim BUND sehr aktiv und wir sind halt in engem Kontakt ja auch mit den Stadträten. Und ich muss sagen, dass wir Leipziger sehr, sagen wir mal, umweltbewusst sind und wir auch schon vieles auf den Weg gebracht haben, wie mit dem Zero Waste, also Verpackungen, Mehrweg und weniger Müll produzieren und dann Schwammstadt steht jetzt an. Also ich glaube, die Kommunikation ist wichtig, auch einfach kommunal oder vor Ort und da zu gucken, was man da machen kann, initiieren kann, mit den Stadträten in Kontakt treten. Ich glaube, das ist immer ein ganz guter Tipp, so dass man, dass jeder Einzelne eigentlich schauen kann, dass er in seiner Region irgendein tolles Projekt einfach auf den Weg bringt. Und dann wirkt sich das natürlich auch bundesweit aus, ne? Also wenn jeder in seiner kleinen Bubble da was umsetzt, dann wird das natürlich von anderen übernommen. Und also ich glaube, da gibt's halt viele gute Positivbeispiele, was man da so machen kann. Also ich muss auch sagen, wir Leipziger sind auch der grüne Punkt, glaube ich, in Sachsen mehr oder weniger. Wir sind da echt ein Vorreiter. Und da bin ich auch ein bisschen stolz auf unsere Stadt, muss ich schon sagen.
Ja, und Kommunalebene ist so eine, wo man manchmal auch hört, hier Bürgermeister an sich konservativ, aber da hat er jetzt dies und das gemacht und eigentlich bewegt sich doch was. Also das, glaube ich, manchmal sind die Schranken nicht so festgezogen.
Richtig, richtig. Also es gibt natürlich viele Dinge, die du nur über einen Bund machen kannst, ja. Da gibt's halt manchmal einige Hürden, so wie wir jetzt mit einem Landwirtschaftskonzept oder Pestizidfreiheit. Das ist immer nicht so ganz so einfach. Aber man guckt halt dann oder wir haben dann geschaut, okay, was ist im Rahmen der kommunalen Politik möglich? Wie weit können wir gehen? Und das ist ja dann schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung.
Was mich auch sehr optimistisch gestimmt, was heißt optimistisch, aber was ich eine sehr schöne Nachricht fand, war neulich, dass sich ausgerechnet in Berlin der Autoverkehr um 50% reduziert hat. Wo man sehen kann, selbst wenn sich die Stadt komplett querstellt, gibt es einfach Bewegungen, die nicht aufzuhalten sind. Und natürlich passiert auch hier wieder auf den noch kleineren Ebenen dann viel mehr.
Ja, das ist echt mega. Ich glaube, die Kleinen eben gehen, weil die Menschen sich angucken, sich ins Gesicht schauen. Sie wissen, ey, was du gerade machst, ist, also was ich jetzt mache, das hat einen direkten Effekt bei dir. Da ist einfach so diese Sichtbarkeit und dieses Menschen, die miteinander interagieren, viel, viel direkter. Und dann kommen wir, also davon bin ich ja überzeugt, dass die Menschen im Grunde gut sind. Und deswegen glaube ich, geht es auf der kommunalen Ebene besser und schneller, dass wir das anpacken.
Da haben wir sind da auch die Lobby-Einflüsse geringer, was da alles von Freiwilligen gestemmt wird auf dieser Ebene.
Auf alle Fälle.
Ohne die Freiwilligen und Ehrenämter würde ihr gar nicht laufen. Also habe ich immer wieder gemerkt, also das Ehrenamt ist halt essentiell für alle möglichen Projekte. Also das ist wirklich auch erstaunlich, wie viele Menschen ihre Freizeit wirklich da reinstecken und viel mehr eigentlich als Leute, die eine bezahlte Stelle haben. Also das ist echt erstaunlich. Und das wächst ja auch mittlerweile.
Sagte auch gerade eine neue Studie, 35% der jungen Leute sind ehrenamtlich engagiert. Das fand ich auch eine schöne Zahl.
Ja, das finde ich auch super. Also das heißt ja auch, man hat eine intrinsische Motivation auch, etwas zu bewegen und was Besseres zu gestalten und neu zu gestalten. Und das finde ich halt wirklich, ist auch eines der positiven Dinge, die sich jetzt sozusagen rauskristallisieren, ne, dass die Menschen in die Aktivität gehen und nicht nur Theorie.
Ja, wie Almut auch gerade sagte, vorher ist es kaum auszuhalten und auf einmal merkt man doch, wenn man was tut, geht es besser.
Und gleichzeitig hilft es unserer Demokratie so. Das ist das, das ist ja irgendwie, also das Beste, was unserer Demokratie passieren kann, oder das, also das, was wir gerade wieder brauchen, ist dieses werden, diese Demokratie, die lebt von uns und mit uns. Und wir dürfen unterschiedliche Meinungen haben und wir dürfen die gemeinsam aushandeln, weil nur so, wenn wir uns, das kennen wir doch von uns allen selber, wenn wir vergessen, uns zu hinterfragen und das, was wir tun, dann kommt, also dann richten Menschen sich manchmal gemütlich, vielleicht auch gar nicht so schön ein. Aber und dieses, ich glaube, in dem Moment, wo Menschen aktiv werden, sich für was einsetzen, beginnt Demokratie ganz praktisch zu leben. Und das finde ich ganz wichtig für uns und für diesen Wandel, der da vor uns liegt.
Ja, es gibt ja wirklich nicht so viele Orte, wo man sich so generationenübergreifend zusammenkommt. Also online finde ich das tatsächlich noch mehr, wenn ich jetzt gucke, wer sind meine Twitter-Mutuals und so. Das ist eine weitaus buntere Mischung eigentlich an Alter und verschiedenen Jobs und so, als jetzt mein Freundeskreis. Und als die Ukraine-Krise angefangen hat, hier in Berlin, wo Leute am Bahnhof geholfen haben, da war das auch ganz deutlich, dass es einfach alle Schichten von jung bis alt sind zum Bahnhof gekommen, da um mit anzupacken, weil es so praktisch auch war, dieses, man fühlt sich hilflos und da kann man hingehen und man kann irgendeinen Koffer tragen und man kann was machen.
Ja, absolut.
Obwohl wir auch sehr stark vernetzt sind hier in Leipzig. Also wir haben ja Omas for Future, wir haben Fridays for Future, wir haben Scientists for Future, wir haben die Health for Future. Das ist ja auch alles so eine bunte Mischung, die auch wieder zwar Gruppen sind, aber wir machen ja viel zusammen. Wir haben den Klimarat, wir machen die Klimafair zusammen. Also wir sind auch eigentlich ein sehr bunter Haufen, muss ich sagen. Und wir sind auch sehr stark hier in Leipzig vernetzt. Also jede Gruppe kennt die andere. Wir supporten uns, wir machen zusammen Veranstaltungen. Also das ist halt auch erstaunlich, wie da so die Jungen und die Älteren da Hand in Hand gehen. Das finde ich auch sehr schön, weil jeder ist willkommen. Und ich glaube, das gibt auch jedem ein gutes Gefühl.
Das ist auch in unserem Team so. Also ne, die Klimabuchmesse, das ist so in etwa, wechselt natürlich wie immer, das ist ja alles ehrenamtlich, aber so irgendwie 30 Leute. Und das wirklich, die Altersstufen sind von junge, also teilweise auch sogar Schülerinnen, junge Studierende und dann so mein Alter um die 40 und dann aber auch älter. Also wir haben auch Leute mit, die eben die 50 schon überschritten haben und noch, also ich will jetzt niemanden da irgendwie, ich weiß nicht, wie die dazu stehen, aber das und vor allem auch aus ganz unterschiedlichen Berufen und Lebensbereichen, nicht immer alle nur die Wohlsituierten und Menschen, die sich eh immer treffen. Und das fand ich von Anfang an total spannend. Wir agieren ja eh auch deutschlandweit und online, sei Dank. Aber das ist schon spannend, wer sich da mit wem trifft und austauscht und ins Gespräch kommt. Ich finde das total wichtig für uns zu sehen, dass Menschen auch anders leben und andere Konzepte haben.
Wie teilt ihr euch denn dann auf, wenn ihr jetzt so eine Messe organisiert? Kümmert sich einer dann jetzt um die Disco-Beleuchtung und der nächste um...
Naja, also es gibt ganz unterschiedliche Bereiche. Also am Anfang haben wir das alles irgendwie, alle haben alles gemacht, haben wir festgestellt, kostet uns ganz viel Kraft und wir haben uns jetzt tatsächlich über Arbeitsgruppen strukturiert. Menschen, die Social Media machen, Menschen, die das Programm erstmal entwickeln und dann gibt es natürlich noch eine viel größere Gruppe, die dann, also dürfen immer alle mitmachen, aber dann gibt es eine viel größere Gruppe, die sich dann wirklich um die Veranstaltung kümmert, um das Umsetzen, die AutorInnen anschreiben und dann haben die Leute in der Regel so eine Veranstaltung, für die sich kümmern. Es gibt natürlich ein großartiges Team, das sieht immer kein Mensch, aber das Finanzteam, ohne die wäre halt irgendwie alles gar nicht möglich, weil auch wenn wir das ehrenamtlich machen, brauchen wir ja doch ganz viel Geld dann am Ende. Das ist irre, was sowas immer kostet. Ganz viel, was auch im Hintergrund läuft, was man gar nicht sieht, Webseite und so. Und das Motto ist, alle dürfen genauso viel machen, wie sie können und es wird nicht gewertet, wer wie viel macht. Natürlich machen wir alle viel mehr, als wir denken, aber jeder und jeder schafft genau das, was sie schaffen und dann vertrauen wir einfach drauf, dass es gut wird und das wird auch wieder gut. Und wir haben ja auch letztes Jahr eine coole Veranstaltung hingelegt und jetzt ja auch wieder von Donnerstag bis Sonntag. Und es gibt natürlich auch so unterschiedliche Bereiche. Schulbuchprogramm haben wir ja auch, also nicht Schulbuch, für die Schule im Programm, wo die Klassen kommen dürfen und dann werden Bücher, also kommen die AutorInnen und dann können die Kinder mit den AutorInnen ins Gespräch kommen zu Klimathemen. Dann haben wir natürlich wieder ein Familienprogramm. Dann gibt's unsere Abendprogramme, ne, wo jetzt auch Lisa und ich schon viel dazu erzählt haben. Und dann gibt's natürlich auch noch das Messeprogramm, wo auch wieder jemand anders sich drum kümmert, weil es ist, also so viele Veranstaltungen, wir haben nicht durchgezählt, aber es werden schon 15, 16 Veranstaltungen sein, die wir ja in diesen 4 Tagen durchrocken. Da müssen wir uns aufteilen.
Ja, Almut hat ja eigentlich alles soweit gesagt. Also wir haben halt Arbeitsgruppen. Dann haben wir halt immer, also Almut ist sozusagen eigentlich die, die von allem alles mitkriegt und dann auch ein bisschen vernetzt und zusammenführt und so ein bisschen den großen Hut aufhat, weil du brauchst auch jemanden, der irgendwie einen Überblick hat. Genau, und das Gute am Ehrenamt ist ja, wie gesagt, du hast halt keinen Leistungsdruck, ja. Es ist ein bisschen entspannter, als wie wenn du jetzt einen Job hättest und du müsstest jetzt das und das abliefern. Jeder darf sich da überall beteiligen, seine Ideen einfließen lassen. Und ja, das ist eigentlich ein angenehmes Arbeiten, würde ich sagen, weil wir respektvoll miteinander umgehen, jeden wahrnehmen, jeden ernst nehmen und ja, und auch immer alles aussprechen, so dass dann halt auch sich gar nichts anstauen kann. Und deswegen sind wir eigentlich ein sehr schöner und bunter Haufen, weil jeder hat ja andere Kompetenzen. Die einen können gut schreiben, die anderen sind gut im Social Media, die anderen können gut Bücher lesen, Rezensionen schreiben, andere können Rechtschreibung gut, ne? Also es geht ja immer darum, was kann ich einbringen, was kann ich gut? Und dann kann man dort seine Fähigkeiten sozusagen dann umsetzen. Und das macht's auch dann spannend eigentlich.
Das ist ja ein Riesenerfolg. Also es loben mir wirklich alle. Also Hilfe könnt ihr immer noch gebrauchen, oder?
Immer.
Also alle, die den Podcast hören, können sich natürlich dann auch gerne beteiligen.
So nach der Buchmesse ist vor der Buchmesse. Und das Schöne ist ja, uns gibt's online. Also wir organisieren 80% der Sachen online in Meetings. Das heißt, es ist egal, wo Menschen sind. Und durch das, dass wir ja auch übers Jahr hinweg weiter Bücher rezensieren, wir wollen ja das Thema voranbringen. Das ist ja unser eigentliches, also natürlich wollen wir nur eine Klimabuchmesse machen. Nein, wir haben ja eine Message dahinter. Und deswegen gibt es bei uns immer was zu tun. Wir haben auch einen Lesekreis für die Menschen, die Bücher lesen und diskutieren wollen, für die das dann, die auch unterm Jahr noch über Bücher diskutieren möchten. Genau, also wir bemühen uns da schon das ganze Jahr und Menschen dürfen immer mitkommen und wenn sie auch nur gucken wollen, wir freuen uns wirklich über alle Menschen, die aktiv werden wollen, das auch für sich nutzen können als Selbstwirksamkeit. Das tut wirklich der Seele gut, was tun zu können. Ich kann das nur nochmal unterstreichen.
Und die Bücher sind alle querbeet, also wir kommen da sowohl, wenn wir jetzt vorhin Amelie Fried gehört haben, wir reden da sowohl über Romane als jetzt, Achtung, der nächste Hinweis aufs Osterspecial, als jetzt zum Beispiel auch Klimathriller, wie Uwe Laub im Osterspecial seinen neuesten vorstellen wird.
Genau, also uns ist es total wichtig, dass wir uns nicht auf einen Genre spezialisieren. Also klar war uns, wir wollten schon auch ein Solarpunk-Buch dabei haben oder so, aber es ist alles wichtig. Ne, Amelie Fried, die ja ein ganz anderes Zielpublikum hat. Ich freue mich so irre, dass sie das Thema aufgegriffen hat. Also sie sagt ja immer so, diese Themen kommen zu ihr, habe ich in einem Interview mal gehört. Und ich bin ihr so dankbar, dass dieses Thema zugekommen ist, weil sie geht dieses Thema nochmal ganz anders an als eine Lea Bonasera, die da erzählt, also das ist ja eine Mitbegründerin von der letzten Generation, die erklärt, warum zivilen Widerstand braucht. Oder ein Friedemann Karik, der dann die ganze, also Protestform nochmal durchkaut und auch die letzte Generation nochmal kritisch prüft, warum hat es denn nicht funktioniert? Warum haben wir denn jetzt noch nicht schon alles hingekriegt? Wie zum Beispiel in Dänemark, die ja mit ihren Demonstrationen da auf der Stadtautobahn es geschafft haben, wirklich das Parlament so unter Druck zu setzen, dass da jetzt wirklich Dinge passieren. Oder ein Raphael Thelen, der aus der Bewegung kommt und dann also sagt, also eben ja Journalist auch, und der dann aber sagt, ich brauche jetzt normal, ich brauche jetzt diese Emotion, und dann wieder die ganzen Sachbücher, ne, Frankas Buch, oder wir haben auch Nature Writing dabei und dann Bücher, zum Beispiel Zukunftsbilder, das wir gestern hatten, wo Nino Zettis gesprochen hat, wo wir verschiedene Städte vorgestellt werden, wie die 2045 richtig cool aussehen können, einfach richtig ganz konkrete Zukunftsvision, wie großartig diese Zukunft ist und warum es lohnt, bis du zu handeln. Und ja.
War das nicht Holland mit der Stadt, mit der Autobahn?
Den Haag war das, was habe ich gesagt?
Dänemark. Glaube ich,
nee, das war
oder?
Holland. Das, nee, nee,
Vielleicht habe ich es falsch verstanden.
Ja, ich bin geografische Niete, mein Mann lacht immer. Den Haag war das jedenfalls, die A12 war das.
Lustigerweise, meine niederländischen Freunde haben davon nichts mitbekommen.
Echt?
Ja, nicht mal in der Wissenschaft. Und
Aha.
ich als Mensch, der chronisch zu online ist, natürlich, oh, guck mal, das ist so toll und es bewegt sich was und habt ihr die Leute gesehen und dann haben die Instrumente weggenommen, aber das Orchester hat einfach
Ja.
weiter gesungen und alle, was? Wirklich? Muss ich mal nachgucken.
Krass. Wir nehmen es wahr, bei uns klappt's nicht, ne? Also irgendwie dieses Momentum, dass Menschen irgendwie gemeinsam sich, also in großer Zahl für die Zukunft einsetzen und es ganz klar ist, das ist die moralisch gute Sache und nicht, oh, die Bösen kleben sich auf der Straße fest. Und in den Niederlanden kriegt's niemand mit. Das ist ja spannend.
Die haben echt tolle Bilder da gefunden, allgemein die Scientists for Future in den Niederlanden, auch als die den, ich glaube, das Privatjet-Terminal mal besetzt hatten und dann mit Fahrrädern vor der Polizei weggeradelt sind und einfach zu sehen, wo so ein Typ wegradelt und acht Leute rennen ihm hinterher und er macht immer noch eine Schlaufe und noch eine Schlaufe und ist natürlich damit geschickter und schneller als der ganze Rest. Das ist ein dermaßen dynamisches Bild, wo ich mich gefragt habe, ob wir darauf nicht beim Protest öfter achten sollten, dass es auch Bewegung in den Bildern gibt.
Das ist wirklich, wirklich spannend. Und das, also diese Frage, wie wir diesen Protest, ne, also dieser zivile Widerstand, da geht ja immer wieder was Neues aus, auszuloten, immer wieder gucken, was geht nicht. Und die haben das ja auch in Den Haag ganz lange vorbereitet. Das war mir gar nicht so bewusst. Das ist alles nicht spontan, sondern mit einem unglaublich viel Vorlauf, um genau diese Bilder zu bringen. Aber das mit diesen Bewegten finde ich wirklich eine spannende Sache, weil ich denke, wir brauchen diese Bilder, diese Symbole, um die Menschen im Großen mitzunehmen und nicht eine Anti-Haltung zu
Ja.
produzieren.
Welche, die auch zeigen, wie wenige Leute so einen Unterschied machen können. Es braucht eben nur einen Typ mit einem Rad, um ziemlich viel Chaos anzurichten. Und das meine ich im
Ja.
besten Sinne, das Chaos, nicht als Zerstörung, sondern wirklich zu zeigen, hier, wir verändern was.
Ich glaube, der Friedemann Karek schreibt in seinem neuen Buch darüber, dass es nur 2,5 Prozent sind, die es braucht, um so einen Wandel in Gang zu setzen. Ich hoffe, die
Ja,
Zahl
das habe ich auch
stimmt.
mal gelesen, dass es, also die haben sich angeguckt, glaube ich, verschiedene Widerstandsbewegungen in der Welt und dann die 2,5% müssen dann natürlich auch wirklich die Arbeit niederlegen oder so. Es reicht eben nicht, wenn die
Genau.
2,5% alle 3 Monate einmal auf die Straße gehen. Ansonsten hätten wir die AfD jetzt mittlerweile, glaube ich, abgeschafft. Ich weiß nicht, wo wir rechnerisch stehen, aber.
Das wäre doch schön, oder?
Naja, dieser seinen Job niederlegen für die gute Sache ist auch ein ganz schwerer Schritt, weil ich meine, wenn du das siehst bei letzter Generation, die leben halt dann von Spenden, ne? Und viele, also auch Rechtsanwälte und so, haben dann ihren Job aufgegeben, um dann mit sich mit hinzukleben oder klimaaktiv zu werden. Aber das ist schon hart. Also ich glaube, also das ist so ein Zwiespalt, ne? Auf der einen Seite ist das voll cool, wenn du sagst, ey, ich nehme jetzt meine ganze Kraft und die stecke ich jetzt da rein, aber es hat auch was mit Existenz zu tun, ne? Existenzängsten. Und dann, wie gestalte ich mein Leben? Weil ohne Geld geht halt nichts, ne? Also das, ich meine, manche sind halt eben auch chronisch krank oder so und wie ich zum Beispiel, und da ist es dann schon schwieriger, so einfach. Du hast gewisse Abhängigkeiten oft, ne?
Ja, ich glaube auch, das ist, warum so
Ja.
viele Online-Proteste flachfallen. Dann wird dann die ganze Zeit getweetet und gepostet, am so und so vielen gehen wir alle nicht zur Arbeit, Generalstreik. Aber ein echter Generalstreik, ein echter Arbeiteraufstand oder sowas braucht ja Vorbereitung. Es braucht eine Gewerkschaftskasse, die den Leuten hilft, durchzukommen.
Genau.
Haben wir jetzt auch bei dem Writer Strike in den USA gesehen. Das funktioniert ja nicht einfach, indem man Leuten sagt, so, sieh zu, wie du klarkommst und deine
Ja,
Miete bezahlst.
genau.
und das ist ja das Großartige. Ich habe übrigens die Zahl gefunden. Es sind nicht 2,5, nicht, dass wir hier was Falsches sehen. Es sind 3,5%. Und das ist das Großartige, Lisa, daran. Weißt du, ganz viele, ich kann doch auch nicht einfach, ich habe meine 3 kleinen Kinder, ich kann nicht einfach mich irgendwie, ich habe denen versprochen, ich komme immer nach Hause. Es gibt für mich eine Grenze dessen, was ich tun kann. Und es gibt auch eine, also nicht, es müssen nicht alle Menschen so mutig sein. Ich glaube, wichtig ist, dass wir aber wissen, dass wir in der Demokratie eine Stimme haben und dass die zählt und dass die wichtig ist. Es reicht auch, darüber zu reden, dass es nicht so weitergehen kann. Es reicht auch, ne, also gerade auch in dem Umgang mit Recht ist das ja auch wieder klar geworden. Da haben wir Gott sei Dank endlich mal darüber geredet, wie muss man sprechen. Ne? Deswegen haben wir auch dieses Klimakommunikationspanel auch morgen am Freitag. Die Zukunft geht uns alle an, wie wir durch positive Kommunikation und mehr Mut die Klimakrise überwinden können, weil dieses, wie reden wir eigentlich? Und es ist vor allem wichtig, den Mund aufzumachen, wenn irgendjemand was sagt, was nicht in Ordnung ist, was Geschwurbel ist, was irgendwie gegen, also was rechte Äußerungen stärkt. Zumindest sagen, nee, ich sehe das aber anders. Ich glaube, alles, was danach kommt, ist gar nicht mehr so wichtig, wie erstmal zu sagen, stopp, ich bin nicht, weil sonst bin ich diese Schweigende, komme ich, also wenn ich schweige, dann heißt halt eigentlich, ja, ich stimme zu.
Und die schweigende Mehrheit.
So heißt es, ne? Genau. Mm. Und diese drei, wir dürfen uns auf diese 3,5% verlassen, dass die das Krasse machen und wir dürfen einfach nur, das ist doch wie bei der Klimabuchmeister und wie in ganz vielen Ehrenamtsprojekten. Jede und jeder darf das tun, was sie können und dann vertrauen wir darauf, dass wir das als Gemeinschaft schaffen. Was wir aber nicht tun dürfen, wie auch immer, es darf jeder Mensch ja machen, was er möchte, aber ich glaube, was fatal ist, zu sagen, nee, die anderen machen ja. Sondern dann einfach gucken, wo bin ich, wo kann ich meinen Beitrag leisten? Ich glaube, wenn wir das alle machen und von heute an auch alle, die das hören und die das allen weiter erzählen, dann ist es doch mega, dann haben wir doch schon irre viel geschafft und dann sind plötzlich Kräfte freigesetzt. Hey Leute, es wird einfach cool.
Euer Beitrag ist ja auch einfach wirklich sehr groß, muss man sagen. Gerade weil es in diesem Rahmen von der Buchmesse ist, wo, wenn die Buchmesse einfach nur so stattfinden würde weiterhin, dann hätte man ja genau das Gegenteil von dem Ausnahmezustand, sondern eine von den Welten, die sich wirklich mit Veränderung beschäftigen sollte, mit den Erzählungen unserer Zeit, beschäftigt sich nur am Rande mit dem Klima. Und durch euch ist es eben nicht nur das, sondern es gibt genau diesen Zusatz, der sagt, nee, das muss eigentlich jedes Jahr dabei sein.
Absolut. Wir haben ja mal geguckt, wir waren tatsächlich weltweit die erste Klimabuchmesse, also, oder wir haben schlecht recherchiert, also können uns gerne, wir freuen uns über die Infos, wenn es doch nochmal gibt. Genau. Und es gab dann einmal noch irgendwo eine Veranstaltung, die dann, also tatsächlich, aber nachdem unsere erste lief, das heißt schon die vierte, die zweite mit der Buchmesse selber, weil war ja Corona davor, hatten wir das erste digital und das zweite, da musste ja Leipzig dann kurzfristig absagen wegen den zu hohen Inzidenzen und haben wir das im Sommer nachgeholt, zumindest als kleines Programm. Deswegen ist es unsere vierte, aber die zweite zusammen mit der Buchmesse. Und ich war ehrlich geplättet, als wir recherchiert haben. Ich dachte, Mensch, es müssen doch schon so viele Leute auf die Idee gekommen sein. Und es war ja hier eine spontane Idee zwischen den Parents und den Writers damals. Mensch, die Leipzig Buchmesse, eigentlich müssten wir was machen. Und genau diese Plattform zu nutzen und zu sagen, hey, es geht nicht, Buchmesse kann nicht mehr ohne das Thema, was unter allem liegt, laufen. Natürlich dürfen auch die anderen Themen alle und müssen auch verhandelt werden, natürlich. Aber lasst uns das immer mitdenken. Wir wollen auch niemanden nerven, wir wollen niemanden ärgern. Wir wollen nur den Leuten klar machen, hey, egal wie du wegguckst, ob du dich auf die Couch legst und depressiv bist oder den Kopf in den Sand steckst oder einfach so tust, als ob du nichts gewusst hättest, das ändert nichts an der Realität. Aber du kannst es auch einfach umwandeln, du kannst eine positive Energie umwandeln und was machen. Und wenn du Ideen brauchst, weil du nicht weißt, wie kommt zu unserer Veranstaltung und dann feiern wir die Zukunft und dann kriegen wir das zusammen hin.
Hat euch schon mal jemand aus Frankfurt angesprochen, dass sie einen Ableger gründen wollen oder müssen wir hier einen Aufruf starten?
Das wäre doch mal eine coole...
Lieber nicht... Frankfurt ist unsere große Konkurrenz. Wir haben dort zwar auch was gemacht, aber das ist wie mit, ich weiß nicht, ob du die Games Convention noch kennst, die GZ damals, die hat uns ja Köln auch weggeschnappt. Wir haben das Konzept geschrieben, wir haben die Aussteller gehabt und am Ende hat Köln das halt genauso gemacht und hat dann alle abgezogen. Also ich glaube, wenn Frankfurt, dann ziehen die uns das ab oder machen eine Parallelveranstaltung. Die würden uns nie jetzt fragen, ob wir das dort machen. Die würden einfach ihr eigenes Ding machen und dann versuchen, die Leute zu ziehen. Also da muss man aufpassen, vorsichtig mit umgehen, glaube ich. Dass man nicht sich Konkurrenz macht. Ja, natürlich die Messeebene. Ich meine, es ist ja schon bei uns auch ein Kampf, da drinnen zu bleiben. Wir hoffen, dass natürlich das über die Jahre jetzt weiter sich stärkt, unser Kontakt. Aber man weiß es ja nie. Man ist ja trotzdem in einer gewissen Abhängigkeit.
Ich glaube aber, also natürlich, also Leipzig und Frankfurt sind ja auch ein bisschen unterschiedlich, ne? Also während Frankfurt mehr so die Fachmesse ist, aber trotzdem für Fachpublikum, und wir haben beim letzten Mal ein bisschen was gemacht auch. Nicht so groß, weil wir in Leipzig halt dann doch die meisten auch in Leipzig sind, und ehrlich, mehr als eine Klimabuchmesse schaffen wir gerade als Team nicht in dem großen Stil. Also deswegen, wenn Menschen sich melden, finde ich das gar nicht verkehrt, weil warum soll Frankfurt nicht auch das Thema mitdenken? Und es ist, uns geht es auch nicht um das Branding, uns geht es ja wirklich um das Thema, das da rausgeht. Aber Leipzig hat halt dieses große Potenzial, weil das dieses Lesefestival ist, weil das das Buch ist, die Veranstaltung ist, wo das Buch gefeiert wird, wo die Menschen über Bücher ins Gespräch kommen, wo gelesen wird, wo dann live tatsächlich, also gesprochen wird. Natürlich haben wir auch ein Streaming für so viele mögliche Veranstaltungen, wie wir haben, aber das Besondere ist ja schon diese Veranstaltung, wo die AutorInnen mit den Menschen ins Gespräch kommen, wo diskutiert werden kann, und dieses zwischenmenschliche Erlebnis. Was mir an der Stelle noch schnell wichtig ist, zu sagen, hey, wir bemühen uns auch, also auch Menschen, die Einschränkungen im Hören haben, sind herzlich eingeladen. Die großen Veranstaltungen haben wir es tatsächlich geschafft, Gebärdendolmetschen zu organisieren. Das heißt, heute kommt, aber scheiße, ist ein Podcast. ja, so, super, toll. Nee, kein Gebärdendolmetschen. Das war eine coole Ankündigung. Aber mir war es wichtig, euch das zu erzählen.
Kannst ja trotzdem weitergeben.
Genau. Bitte, liebe Leute, gibt's weiter. Es wird gebärdendolmetscht.
KI kann bestimmt auch einen Podcast gebärdendolmetschen.
Demnächst wird KI den Podcast schreiben, dann haben wir größere Probleme.
Das macht KI vielleicht bei vielen, deswegen, aber bei meinem ganz sicher nicht. Das kriegt sie nämlich nicht hin.
Ja, ich wollte nur sagen, dass die KI ja dazu führt, dass die tatsächliche reale Begegnung immer wichtiger wieder wird. Und ich glaube, das ist eigentlich auch ein Vorteil, dass man sozusagen wieder sich gegenüber sitzt, wieder ins Gesicht schaut, wieder in direkten Kontakt tritt. Und ich glaube, das ist eines der guten Dinge, die damit zusammenhängen, würde ich sagen, dass ja auch Veranstaltungen wieder wichtig werden.
Ich habe vergessen, wer es gesagt hat, aber es war ein Professor, der sagte, wenn meine Schüler ihre Essays mit KI schreiben, dann kann ich KIs benutzen, um sie zu bewerten, und dann können wir endlich alle frei sein und lernen.
Großartig! Yes!
Das ist gut, ja, das ist super. Sehr schön.
Wenn wir schon gerade dabei sind, Frau Dr. Franka Parian, mein Lieblingstitel von Ihnen, was denken Sie, wie der heißt?
Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage?
Wie kommst du denn da drauf? Genau der. Weltklasse.
Er ist auch einfach schön. Er ist leider nicht von mir, muss ich sagen. Das ist ein Zitat, das sehr vielen Leuten mittlerweile zugeordnet wird. Also niemand weiß so genau, wo es herkommt.
Aber es steht auf einem Buchdeckel. Und bei mir in den regulären Ausgaben stellen ja die Autoren und Autorinnen ihre Bücher ja auch vor. Und wir haben jetzt ganz viel über Weltrettung braucht Wissenschaft gehört. Jetzt Spoiler doch mal ein bisschen, was alles in diesem Buch steht, bevor wir dann wieder in die Messehalle und vor allen Dingen mal auf die Party von Almut gehen.
Ja, am Anfang des Buches stand eigentlich die Frage, wie sehe die Welt aus, wenn wir auf Wissenschaft hören? Beziehungsweise an einzelne Forschende gestellt, wie sehe die Welt aus, wenn wir auf dein Fachgebiet hören? Und genau dem sind wir nachgegangen. Also wir haben eine Klimaforschende gefragt, einen Solarwissenschaftler, aber auch Leute, die sich beschäftigen mit Biodiversität, mit Geschichte, mit geschlechtergerechter Medizin, und haben versucht, dieses ganz bunte Bild zu malen von, es gibt so viele Dinge, vor denen uns die Wissenschaft lange vorher gewarnt hat. Und wenn wir darüber nachdenken, was steht denn in diesen Artikeln eigentlich noch alles drin, was wir benutzen könnten? Und es hat mir total viel Spaß gemacht, das mit den Leuten zu schreiben. Und ich merkte dabei selbst, dass einem dann durch diese Beschäftigung, dass es auch ein interessanter Weg war, seine eigenen Gedanken zu sortieren darüber, wie die Welt gerade feststeckt, oder die eigene Suche nach der Zukunft. So habe ich das Buch dann angefangen. Ich vermisse die Zukunft, also bin ich sie suchen gegangen. Und das war wirklich das Buch, das Gefühl, was dieses Buch viel getrieben hat. Und am Ende, was mich sehr bewegt hat dabei, war dieser Gedanke, diese ganzen Forschenden zu sehen, die alle so viel Zerstörung mitgekriegt hatten, auch das Aussterben von Arten, das Vertrocknen von Flüssen, das Mikroplastik überall in den Fischen, die deutsche Geschichte. Und trotzdem sind diese Leute, die eigentlich alles Recht der Welt hätten, aufzugeben und das Handtuch zu werfen, unterwegs und versuchen, Leute aufzuklären, gucken nach Erfindungen, verfolgen jeden Fortschritt in ihren Bereichen und strengen sich an die ganze Zeit. Und dann dachte ich mir, wenn diese Leute, die das Ausmaß der Zerstörung so genau kennen, nicht aufgeben, mit welcher Rechtfertigung sollten wir das dann machen?
Franka, weißt du, das ist mein allerliebster Lieblingssatz und den habe ich schon, weiß ich nicht, wie oft den Menschen geteilt, aber das ist genau das, was du gesagt hast. Wenn WissenschaftlerInnen, ich zitiere aus Frankas Buch ganz hinten, in vollem Bewusstsein der Lage sich weigern, das Handtuch zu schmeißen, mit welcher Begründung wollen wir dann aufgeben? Und Franka, da habe ich schon so oft dran gedacht, wenn ich dachte, das ist so eine Scheiße hier wieder und wieder ein Antrag nicht geklappt oder irgendwas, dachte ich immer, nee, wir machen weiter. Oder die nächste Gradzahl mehr wieder geknackt war.
Ja, mich hat das auch so gefreut, wie ihr das Buch aufgegriffen habt und so. Man schreibt ja auch einfach so in den Äther hinein und hofft dann, dass man irgendwie den Nerv trifft oder irgendwas sagt, was die Leute Hilfreiches mitnehmen können, was Menschen weiterbringt. Und das hat mich total gefreut, dass es euch auch so gegangen ist.
Ja, also unbedingte Leseempfehlung. Und wenn ihr, wenn ihr die ganzen Lösungen geschafft habt, dann lest das Abschlusskapitel, dann habt ihr auf alle Fälle gute Laune.
Du meinst das Kapitel, der Verstand wird allgemein überschätzt, wie wir eine Welt bauen, in der sich Hirn und Hormone wohlfühlen.
Na, das ist ja Frankas Kapitel. Nein, ich meine, wie es weitergeht. Da kam auch das Zitat raus. Wirklich das Abschlusskapitel, wo Franka nochmal ganz wunderschön von diesem Haus, dieser Erde, auf der wir leben, redet und sagt, okay, das ist also die Zukunft. Jetzt müssen wir das Haus erstmal, wie sieht's denn aus? Ein bisschen chaotisch, ein bisschen verrümpelt. Das müssen wir mal aufmüllen. Und das hat sie so schön gemacht. So ein schönes Bild. Das sparkt Joy. Ich glaube, ganz viel, was wir gerade haben, da sind. Und deswegen, Leute, kommt, lasst uns besser machen.
Ja, es ist skurril, oder? Wie sehr wir an Sachen festhängen, die uns nicht mal Freude machen. So, man kann das ja gar nicht genug betonen. Wir Menschen haben diese Welt geschaffen, so wie sie ist. Und das war unser bester Plan, oder beziehungsweise da denken wir, wir können das nie wieder anders machen. Die Welt genau so, wie sie jetzt läuft, läuft doch erst so seit ungefähr 40 Jahren. Und es gibt noch so viel Raum für Veränderung. Und ganz viele Sachen sind neu in der Menschheitsgeschichte. Wir sind ja schon ein paar Millionen Jahre unterwegs. Und ganz vieles hat eigentlich erst so in den letzten 10.000 Jahren stattgefunden. Das heißt, es gibt auch noch so viel Potenzial, wieder was anzufassen und zu verändern. Wir haben uns so ein bisschen eingeredet, dass wir am Ende der Geschichte sind und deswegen auch nichts Besseres mehr erwarten können. Aber das könnten wir eigentlich, wenn wir wenigstens diesen Glauben hinter uns lassen würden.
Genau, und das machst du so schön positiv. Der Friedemann Karik in seinem neuen Buch, der erzählt von Jugendlichen, die im Deutschleistungskurs und die dann sagen, oh, ich kann gar keine Kinder mehr kriegen, weil macht ja eh keinen Sinn. Und dann fragt er sich so, ich erzähle euch das nur nach, ne? Dann fragt er sich so, na Mensch, das ist doch absurd. Also welche Spezies auf dieser Welt würde auf die Fortpflanzung, also den Arterhalt, verzichten? Und einfach so passiv dahinsterben, während wir ja alle Möglichkeiten, alle Mittel in der Hand haben. Hey, wir sind so unglaublich gut ausgestattet. Ey, wir können das. Wir wissen, wie Solar geht. Wir wissen, wie Windkraft geht. Also Deutschland ist so mega reich, kann sich den größten Scheiß leisten. Die würden sogar die Schilder auf der Autobahn bezahlt kriegen. Ich bin davon ganz doll überzeugt. Die brauchen es nicht mal. Wir bräuchten sie nicht mal. Das ist einfach so diese Passivität, dieses einfach klein beigeben. Das kann ich, das will ich nicht, das will ich nicht akzeptieren. Das bin ich meinen Kindern schuldig und auch mir und uns als Menschheit. Wir sind so schlau, wir sind so tolle kooperative Wesen dafür. Da ist so viel drüber geschrieben worden, dass wir im Grunde gut sind und dass wir echt nette Zeitgenossen sind. Und es gibt halt ein paar Menschen, die nicht ganz so nett sind. Das muss man schon ehrlicherweise auch sagen. Und es gibt Menschen mit krassen Interessen. Das habe ich bis heute nicht verstanden, was die dann auf dieser kaputten Welt machen, dann alleine, ohne uns alle, aber wir haben es in der Hand und deswegen feiern wir die Zukunft.
Einen schönen Satz dazu hat auch mal Özge Inan gesagt mit, wir retten die Welt doch auch für uns und nicht nur vor uns.
Ja. Eigentlich nur für uns, weil die Welt existiert ohne uns prima weiter. Das Thema hatten wir halt schon, dass die Natur ja an sich immer sich was einfallen lässt und immer irgendwie weitergeht. Es entwickelt sich was Neues, neue Arten, neue Kreisläufe. Also ich glaube, am Ende ist das halt, wie das Buch von Michael Adler ja sagt, Klimaschutz ist eigentlich Menschenschutz, ne? Also eigentlich geht's ja um uns, um unseren Erhalt, ne? Also
überhaupt Weltrettung heißt so die Rettung unserer Welt.
Die ist ohne uns ja auch schon entstanden und ohne uns auch schon da gewesen. Von daher ich glaube, das muss man sich auch bewusst machen, ne? Das ist sozusagen unser Lebensraum, den wir erhalten wollen.
Es wäre auch so peinlich, wenn irgendwann eine andere Spezies mal unsere Ruinen findet und merkt, sie hätten sich retten können, aber sie wollten nicht.
Ja, natürlich. Aber es sind ja auch schon viele Völker ausgestorben, ne? Also manche haben sich ja auch selber durch ihren Gier nach Reichtum oder so selbst ausgerottet.
Ja, ich muss jetzt die
Gibt's
Hoffnung
ja auch ein paar
hochhalten, Lisa. Ja, das stimmt, aber hey, das war die falsche Botschaft. Wir wollten das doch schaffen. Wir
Ach,
wollten
nee.
Das
Ja, es kommt ja immer drauf an, was man glaubt, ne? Also glaubst du, dass deine Seele noch weiter da ist oder glaubst du nur an das eine Leben oder also das kommt ja auch immer drauf an, welche Betrachtung auf die Welt man hat. Und es soll ja eigentlich nur den Druck nehmen und die Angst nehmen und mehr auch in eine Art Vertrauen zu gehen, ne? Also mehr Vertrauen zu haben auch einfach.
Aber ein Vertrauen in das eigene Handeln und dass es wirkmächtig ist. Weil ich glaube, ein Vertrauen in die Passivität, das können wir uns, also wenn wir denn
nicht Passivität
wollen, wie die Mayas, glaube ich, sollten wir, bin ich schon sehr für Vertrauen in die eigene Wirkmacht.
Richtig, ja, aber einfach keine Angst haben.
Ja.
Ich merke immer, dass viele Angst haben und ich glaube, dass es Angst lähmt und deswegen mehr sozusagen auch in sein Inneres wieder gehen, mehr auch wieder auf sich zu vertrauen und mehr seine Stärken wieder herausholen, ja.
Wut ist auch eine sehr vorwärtsgewandte Emotion.
Ja,
also,
das ist auch
ein
sehr
kraftvoller. Wollen wir auch nicht überschätzen. Nicht immer konstruktiv, muss man sagen, aber durchaus vorwärtsgewandt, wo Angst uns manchmal lähmt. Und manchmal können wir ja auch durchaus empört sein über die Leute, die weiter die Zerstörung der Welt einfach zulassen. Auch zu der Frage, wenn Menschen im Grunde gut sind und sie sind zumindest im Grunde sozial und kooperativ, eine der wichtigsten Sachen, die uns davon abhält, ist Einkommensungleichverteilung. Das, was uns eigentlich mal sozial und kooperativ gemacht hat, so als Spezies, war eben gegenseitige Abhängigkeit zu verstehen. Das ist unsere wichtigste kognitive Leistung. Und wenn die gegenseitige Abhängigkeit nicht mehr gegeben ist, weil es alles so voneinander entkoppelt ist und weil die einen eben für ihr Essen verhandeln müssen und die anderen mehr Geld haben als jede Generation nach ihnen, dann verhandelt es sich sehr schwer und damit lösen sich Probleme auch sehr schlecht.
Na, wir haben angefangen, einfach Leben zu bewerten, würde ich sagen. Also wir haben ja Leute sozusagen in unterschiedliche Kategorien, in unterschiedliche Rassen eingeteilt, in Reiche und Arme. Und ich glaube, das hat auch was mit Abwerten und Bewerten zu tun. Und ich glaube, das ist so, also es gibt so einen Satz mit dem bewerte nicht, urteile nicht, verurteile nicht und erwarte nicht. Nur wenn du das einhältst, kannst du halt auch bewusst leben und das ist für uns ganz schwer. Also das schaffen viele gar nicht. Ne? Wir müssen uns irgendwie immer irgendwie einteilen, um uns selber höher zu stellen oder so. Und das ist halt eine eher schlechtere Angewohnheit von uns.
Wenn allgemein In-Group-Out-Group-Bias nicht die hilfreichste Eigenschaft des Menschen, wenn auch wieder eine zutiefst soziale, aber wie gesagt, gar keine hilfreiche und in vielen Fällen auch eine ziemlich mörderische.
Richtig, aber es scheint ja irgendwie in unseren Genen so zu liegen, weil wir ja immer wieder, wenn man Geschichte betrachtet, die Dinge wiederholen sich immer und wir haben immer wieder ähnliche Tendenzen, ne? Also jetzt sind wir in einem Zeitalter, wo eine Wandlung stattfindet, was wir ja auch stark merken, ne, wie sich die Energien jetzt verteilen. Aber viele Muster bleiben irgendwie immer gleich. Und das gilt es wahrscheinlich mal zu durchbrechen.
Sind die Muster geschlechterspezifisch? Weil wenn ich jetzt an Arschlöcher denke, fallen mir gerade nur Arschlöcher ein. Also sprich Männer.
Gab es nicht dieses neue Buch Männer, die Welt verbrennen oder Arschlöcher sogar?
Was also
nicht mehr.
Ich kann jetzt nur als Biologin sprechen. Biologisch betrachtet ist es so, dass natürlich wir Frauen sozusagen die Eier haben. Also wir haben den Schatz und die Männer kämpfen immer darum, an dieses Ei zu kommen. Deswegen sind Männer ein bisschen trügerischer und kämpferischer und einfach von ihrer Biologie her, Ne? Also wenn es jetzt wirklich nur um Arterhalt geht, was ja eigentlich die Grundmotivation der meisten Lebewesen irgendwie ist. Und deswegen sind wir Frauen diplomatischer, weil wir wählen. Ne? Deswegen sind wir meistens nicht so kämpferisch wie so Männer. Aber ich glaube, das hat auch was mit der Außenwirkung zu tun. Männer tun halt viel mehr Dinge, die nach außen mehr ausstrahlen. Und Frauen machen das eher im Hintergrund manchmal. Also so jetzt biologisch betrachtet.
Das ja, so Neurowissenschaften, da denkt man ja Geschlecht immer so ein bisschen weiter eher als Spektrum und sowas. Und da würde man dann eher sagen, das, was unseren Charakter beeinflusst, sind dann ja auch die Hormone und solche Sachen. Und das ist dann wieder was ganz persönlich abhängig ist von unserer Erfahrung, die wir gemacht haben, von Einflüssen im Mutterleib, von wie viel Wettkampfsport wir in unserer Pubertät gemacht haben und was auch immer unser Hormonsystem mitformt und dabei auch unser Gehirn mitformt. Also das ist immer alles sehr, sehr fließend, sagen wir so.
Ja, das ist dann Epigenetik sozusagen eigentlich.
Ja, also, genau. Epigenetik habe ich auch dran geforscht am Oxytocin-System.
Ach, geil. Das ist natürlich auch sehr spannend, ja.
Ja, total.
Ich glaube auch, mir ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass das schon auch fließt und diese Männer-Frauen-Debatte ja auch ganz viele Menschen ausschließt und das ja auch, also die soziale Komponente ja auch noch mit reinfließt. Ich bin da nicht die Wissenschaftlerin, Leute, ich bin nur Physiotherapeutin, aber das ist schon alles ganz schön komplex, aber dieses
wir können uns Menschsein, so gut. Stimmt. Wir können uns zugute darauf einigen, dass ein Ökonomiestudium nicht unbedingt sozialer macht.
Auf alle Fälle.
Auch nicht für alle, wieder mal fließende Grenzen, aber trotzdem. Die Grundherangehensweise ist nicht unbedingt hilfreich. Und ich sage das als jemand, der im Bachelor auch Ökonomie hatte.
Und ich habe ja in meinem Leben früher auch mal noch was anderes gemacht und hatte da Kontakt mit ganz vielen BWLern. Und da muss ich immer so lachen, weil man heute diskutiert über Auto und Solar und wie auch immer. Und ich verstehe die FDP auch nicht als Wirtschaftspartei, weil die ja, also im Grundstudium wird es dann irgendwann mal eingebläut, dass Produkte einen Lebenszyklus haben. Und wenn doch Produkte einen Lebenszyklus haben, dann hat halt so ein Verbrennermotor auch einen Lebenszyklus. Dann hat halt so eine Gasheizung auch einen Lebenszyklus. Und das haben sie irgendwie ein bisschen verschlafen. Weiß ich auch nicht.
Ich meine, sie verschlafen ja auch das, was die Autoindustrie gerade an Wende braucht. Also diese Vorstellung, dass da irgendeine erleuchtete Wirtschaftskompetenz dahinter kommt, das kommt eigentlich wirklich mehr dadurch, dass wir immer denken, dass unsozial gleich wirtschaftlich toll wäre. Irgendjemand von der FDP tweetete auch neulich darüber, dass eben Sozialausgaben immer nur Kosten wären und dem Staat nichts bringen würden. Und das ist so eine falsche Vorstellung von, wie Sozialausgaben und wie Staaten funktionieren. Also was man alles in wissenschaftlichen Studien schon nachweisen kann an frühkindlicher Bildung, an medizinischen Werten, was alleine unbezahlte Care-Arbeit dem Staat an Wert bringt, wenn man das nicht mitdenkt, dann kann man seine ökonomischen Modelle auch wirklich vergessen. Und es gibt ja viele Ökonomen, die das mitdenken. Da merkt man wieder,
dass oft die falschen Personen an den Stellen sitzen. Also ja, ich merke das ja auch. Also ich glaube, dass die Wissenschaftler so oft ja auch Politiker beraten und es trotzdem irgendwie entgegen dessen entschieden wird, weil wieder irgendwie da irgendwelche Lobby dahinter steckt oder so. Also ich glaube, da geht halt auch viel schief. Also es wird bis jetzt noch wenig auf Wissenschaft irgendwie vertraut und gebaut. Das ist halt das, wofür ja auch die Scientists auch stark kämpfen, ne?
Ja, ich finde auch immer, dass das so eine falsche Vorstellung ist, dass man dann denkt, wir brauchen irgendeinen Oberwissenschaftler und der macht dann alle Entscheidungen. Sondern wir sollten uns alle darum eben bemühen zu sagen, wie findet man raus, was es so an Faktengrundlage gibt. Die kann sich ja auch immer wieder ändern, da kann sich auch was bewegen. Aber wir können ja alle gucken, was gibt es so an Studien, wie viele zeigen in eine Richtung, wie viele kommen da zusammen, wie verlässlich ist das, was die bisher rausgefunden haben. Und das ist ja was gar nicht nur WissenschaftlerInnen können. Aber es sollte was sein, was für uns alle eben das Ziel ist, bei einer Entscheidung zu denken. Wie kram ich alle möglichen Informationen auf den Tisch? Wenn ich überlege, welchen Staubsauger ich kaufe, dann gucke ich doch auch nach, was hat die Stiftung Warentest gesagt? Gibt es dazu noch einen anderen Vergleich? Ich gucke nach, wer hat diesen Vergleich online gestellt? War das vielleicht der Hersteller selber? Weil das finde ich jetzt weniger vertrauenswürdig. Und Wir wollen doch einfach nur, dass Politik ungefähr ähnlich viel Recherche betreibt, wie ich bei meiner Staubsaugersuche. Das wäre ja schon mal ein Anfang.
Ja, einfach mehr einbeziehen. Ich meine, das ist wie mit der Pestiziddebatte. Es gibt genug Studien, es gibt genug Wissenschaftler, die zeigen, dass das alles Mist ist und gesundheitlich Katastrophe und bla. Und trotzdem, ne, hat die EU jetzt gesagt, ach ja, Glyphosat wird verlängert, bumm. Also da fragst du dich manchmal, hä, reden wir gegen die Wand? Oder also leider ist die Kommunikation dann noch ein bisschen schlecht.
Als Hirn- und Hormonforscherin finde ich bei den Pestiziden auch immer toll, wenn Leute vorschlagen, Verbote zu ersetzen durch sichere Grenzwerte. Und man weiß einfach schon, und Forschende haben das schon seit 20 Jahren gefordert, dass das reinfließen muss in die Grundlagen, dass das nicht funktioniert auf dieser Ebene, weil eben bei Hormonen auch ganz kleine Mikrodosen einen Rieseneffekt haben können, weil manchmal sogar die kleinere einen größeren Effekt hat als die andere. Und weil ich ja nie weiß, wie viel die Menschen zu sich nehmen, weil man das in 20 verschiedenen Produkten drin hat, von dem man jeden Tag 3 isst.
Richtig, und dann gibt's diese Studien, ne, wo du dann einen 30-jährigen Mann nimmst, der dann so und so viel isst. Da gibt's ja eine Vorlage, was sie haben, wie viel jemand durchschnittlich am Tag isst. Da gibt's dann so ein Paradebeispiel für einen Ernährungsplan. Und daran macht man dann auch diese Tox-Studien und davon geht man aus und dann setzt man den Grenzwert fest. Und man macht ja auch Grenzwert teilweise einfach nur das, was messbar ist. Also die setzen den Grenzwert beliebig mit dem, was kann ich messen und nicht mehr, was hat gesundheitliche Auswirkungen. Wenn man das lernt und sieht, dann denkt man sich manchmal, oh mein Gott. Und jedes Jahr werden Grenzwerte noch nach oben geschoben, ne? Also damit halt mehr doch zugelassen werden kann. Also Katastrophe.
Also, so hormonelle Störstoffe, die gehen ja einfach auch durch die Plazenta. Also meine wichtige Frage ist das sicher für Föten?
Ja. Also, richtig.
Ja. Da gibt's ja dann das sind so Themen, wenn man sich damit beschäftigt, ist das definitiv nicht gut für den Optimismus.
Nee, das ist aber meine Forschung. Ja, leider.
Ja, und deswegen ist ja, glaube ich, auch immer die Frage, an welcher Stelle kann ich selber gut, also aktiv werden. Es gibt ja genug Dinge, da könnte man jetzt auch 2 Stunden drüber reden, wird alles. Und ich finde das sehr beängstigend, worüber wir gerade redet. Aber dann kommen wir ja wieder an diesen Punkt, dass wir dann eben nicht ins Handeln kommen. Und dann verlieren wir aber auch die Wirkmacht, die wir haben in dem kleinen Umfeld, in dem wir das uns halt mal nun mal zur Verfügung steht. Und ich glaube, Franka, bei dir ist es ganz viel Wissenschaftskommunikation, den Leuten auch immer wieder zu erzählen, guck mal, aber das können wir und so, das lohnt sich. Hier ist es, weißt du, Lisa, bei dir und mir, weißt du, wir machen diese Klimabuchmesse mit ganz vielen tollen Menschen zusammen und gucken und zeigen Dinge auf, wo es aber auch gehen kann und wo, ne, so dieses, ne, wir machen die Veranstaltung, wir sagen dann aber, okay, wenn du jetzt was tun willst, geh wählen, also, oder eben engagier dich, mach mit, plan du die nächste Veranstaltung, oder wenn es einen Frankfurt-Ableger geben soll, das kriegt man dann politisch auch noch hin, dann gibt es halt einen Frankfurt-Ableger, wenn Leute es machen wollen, super, also dieses Loslegen, um gegen dieses, das, was wir nicht aushalten können, um dem ein Gegengewicht zu geben? Sagt man das so?
Ja. Ich meine, es passiert ja auch gleichzeitig ganz viel. Also, dass diese Pestizide überhaupt verboten sind, ist schon mal ein großer Fortschritt gegenüber den USA. Und auch durchaus einer, auf den man stolz sein kann. Weil man guckt, bei die jungen Leute auf TikTok sind immer so, ach, die EU, da kümmert sich wenigstens noch irgendjemand um die BürgerInnen. Das ist vielleicht auch gar nicht so ein Eindruck, den man selbst üblicherweise teilen würde. Aber es ist schon interessant, wie das dann manchmal wahrgenommen wird über die Grenzen hinweg.
Dranbleiben ist, glaube ich, immer wichtig.
Ein anderes Thema, über das ich gerade geschrieben habe, ist die Clean Air Revolution und wie es uns allen helfen würde, um gesund zu bleiben, wenn wir Luftfilter überall aufstellen und auch die wieder anmachen in den Klassenzimmern und allgemein eben für bessere Luft sorgen. Und das ist so ein kleiner Weg, der auch so günstig ist und viele von diesen Dingern stehen ja schon da und rettet aber wirklich eine Menge Menschenleben. So eine britische Studie sagt zum Beispiel, dass 23 Millionen Lebensjahre zum ganzen Land hinzugefügt werden könnten, wenn in den Privatwohnungen einfach die Luftfilter 50% des Feinstaubs rauslösen. Und in China gab es jetzt ja auch in den letzten Jahren stärkere Luftqualitätsrichtlinien. China, wo immer alle sagen, da passiert ja gar nichts. Aber eben diese Luftrichtlinien gab es bei allem Schlechten, was da auch passiert ist. Und jetzt hat eine neue Studie gerade gezeigt, diesen Monat, dass die vielleicht dazu beigetragen haben, ganz viele Suizide zu verhindern. Mehrere 10.000. Und das ist schon sehr beeindruckend zu sehen. Ach, stimmt, solche Veränderungen, oft merkt man ja nur das Schlechte, aber Veränderungen können oft große Verbesserungen bewirken, ohne dass man das unbedingt mitkriegt.
Bessere Luft macht weniger Suizide, habe ich das jetzt richtig verstanden?
Oder? Ja, es war sehr interessant, wie sie das berechnet haben, weil es ist ja gar nicht einfach zu trennen. Ökonomische Entwicklung von jetzt den Effekten auf die mentale Gesundheit zu sagen, was ist denn jetzt wirklich ein Lufteffekt daran? Und was sie dann gemacht haben, ist, dass die sich Smogglocken angeguckt haben, weil die werden ja verursacht durch quasi zufällige Wetterereignisse, wo plötzlich eben der Feinstaub in der Atmosphäre hängen bleibt und sich dadurch die Luft plötzlich verschlechtert. Und tatsächlich steigt in dieser Zeit die Suizidrate immer sehr stark. Und jetzt mit den Luftveränderungsrichtlinien ist sie auch sehr stark gefallen. Das heißt, man sagt nur 10% der Varianz werden dadurch erklärt. Aber 10% sind nicht wenig. Das sind, wie gesagt, mehrere 10.000 Menschen, die vielleicht dadurch gerettet wurden.
Aber weiß man, warum Feinstaub jetzt die Suizidrate erhöht?
Also es gibt verschiedene Erklärungen. Das eine ist eben, dass wir auch wissen aus so Büros und Schulen und so, dass sich Kinder und Büroangestellte und so, dass sich alle eigentlich schlechter konzentrieren können, wenn die Feinstaubkonzentration hoch ist. Man sieht auch, Leute arbeiten langsamer, Schiedsrichter machen mehr Fehlentscheidungen und selbst Schachweltmeister spielen schlechter, wenn die Luftqualität so schlecht ist und das Feinstaublevel steigt. Und dazu kommen nochmal so andere Effekte wie eben Neuroinflammation, die eben auch zusammengebracht wird mit Depression und Demenz.
Ach, das ist ja spannend. Okay, erstaunlich, ja. Aber klar, am Ende ist es natürlich so, dass es alles irgendwie an irgendeinen Rezeptor irgendwie dann Auswirkungen hat, natürlich, ja.
Ja, und dann sieht man mal wieder, dass einfach...
Aber die Lösung ist einfach.
Genau. Man denkt, das Problem ist so gigantisch und so absolut unlösbar, aber weil das Problem auf so vielen Ebenen ist, hilft die Lösung auch auf so vielen Ebenen.
Genau, und dann machen wir halt an einer Stelle, fangen wir an und machen dann und gucken dann, wie wir von dort aus weitergehen.
Ja, stimmt. Und
warten nicht auf die perfekte Lösung, sondern gehen los und gehen einen Schritt weiter.
Ja, das ist
und
auch so ein Punkt, dass Leute ganz auf die perfekte Lösung suchen.
Und dann den Moment verpassen, wo eine nur okaye Lösung viel geiler gewesen wäre, als das, was am Ende rauskommt. Ja.
Ja, stimmt.
Die meisten warten oder suchen eine perfekte Lösung und gehen gar nicht los und dann stagniert's, ne? Also das ist ja wie wir in unserem Leben ja ganz oft zu lange warten und wenn du keine Entscheidung triffst, dann trifft sich die Entscheidung von alleine. Also ja, das ist dann auch ein Problem.
Gehört zur gleichen Familie wie, aber Deutschland kann das Klima nicht alleine retten, obwohl unser Anteil am Ausbau der Erneuerbaren dann bei
0%
liegt. So nicht. Als würde man in einem Boot sitzen, das untergeht und sagen, bei mir schippe ich aber kein Wasser nach draußen, weil zu meinen Füßen sind nur 2%.
Mega.
Ja.
Ich mach's jetzt kürzer als Almut vorhin, weil die so flammend appelliert hat für all das, was sie so bewegt. Ich liebe diesen Podcast. Ich finde diesen Podcast einfach wunderbar, weil selbst in diesen Specials, wo es auch um Bücher gehen soll, reden wir wieder über ganz, ganz viele Sachen. Und ich finde, es sind verdammt wichtige Sachen. Wollte ich nur mal loswerden. Wie kriegen wir jetzt den Bogen nochmal wieder zur Buchmesse? Franka, wo können dich die Leute live erleben auf der Messe?
Ich bin zum Science Slam da. Das ist eine Kombination aus Science und Poetry Slam tatsächlich, was ich auch eine total tolle Idee finde von dieser Klimabuchmesse, weil man eben sagt, Weltrettung braucht Wissenschaft und gute Geschichten. Und am nächsten Tag dann vielleicht nochmal, um meine Lektorin zu sehen, schauen wir mal. Und dann geht's auch schon weiter, um anderen WissenschaftlerInnen zu erzählen, wie man vielleicht Wissenschaftskommunikation ausprobieren könnte.
Das heißt, du bist freitags schon wieder weg. Ich komme erst freitags, sehr schade.
Ja, leider.
Ich komm Donnerstagabend, also wenn die Bahn denn fährt.
Da kommst du direkt abends und dann zu uns.
Wir haben ja eben über die schlechte Luft gesprochen. Es gibt ja nicht nur schlecht belüftete Messehallen, vielleicht sind sie auch gut belüftet, ich weiß nicht, ich bin das erste Mal in Leipzig. Gibt aber auch ein paar Freiluftveranstaltungen, Lisa.
Ja, das im Botanischen Garten ist in einem Häuschen, aber es sind viele Pflanzen drinne, weil die ja über den Winter und im Frühjahr noch drinne sind. Und da sorgen wir dadurch, dass die Pflanzen ja drinne sind, für ein sehr gutes Raumklima. Und deswegen ist es auch sehr schön, dann dort zu sitzen und gereinigte und durch Pflanzen gefilterte Luft einzuatmen. Das wird dann für ein schönes, wohliges Gefühl sorgen.
Mhm. Ach, wie schön.
Und natürlich dann der Vogelspaziergang im Clara Park.
Da bin denn ich.
Das wird dann auch sicherlich sehr spannend.
Genau. Und die frische Luft gibt's dann natürlich, so richtig frische Luft. Für die ganze Familie sogar, bei unserem Vogelspaziergang. Wir treffen uns am Samstag um 10 im Johanna-Park beim Clara-Denkmal. Wir werden auch eine schöne Beachfläche bringen. Also ihr findet uns dann irgendwie an irgendeinem Fahrrad hängen, so eine Beachfläche. Und wir dürfen mit der Silke Hartmann, die Vogelexpertin und Beobachterin ist und ein wunderbares Buch geschrieben hat, die geht für uns für groß und klein, also explizit auch Kinder- und familientauglich, die Vögel finden und suchen und uns hoffentlich faszinierende Dinge erzählt über die Superkräfte der Vögel. Und natürlich nicht vergessen, abends machen wir Party, da müssen wir endlich mal feiern, dass das alles mega wird. Im Werk 2, das ist in Connewitz, ist direkt perfekt mit den öffentlichen angebunden, einfach im Connewitzer Kreuz aussteigen und ihr fallt ins Werk 2. Es ist die große Halle. Wir werden dafür sorgen, dass ihr uns findet.
Hat sehr viel Atmosphäre.
Und die Halle ist aber auch direkt da, wo jetzt alle auf der Buchmesse sind.
Nee, also wir haben auch auf der Buchmesse, auf der Messe, neuen Messe, findet die Buchmesse statt, die Messehallen, das ist ja das in Leipzig. Man hat in Leipzig diese Messe und parallel dieses Leipzig liegt dieses Lesefestival und das Lesefestival ist in der Stadt. Das heißt, unsere Abendveranstaltungen sind in der Stadt und auch dieser Vogelspaziergang ist in der Stadt oder das Kinderprogramm, Schulprogramm. Aber wir haben natürlich auch auf der Messe ein Programm und da ziehen wir sogar durch bis Sonntag und da enden wir Sonntag mit Wo bleibt die Klimagerechtigkeit? Das ist ganz toll. Eine Italienerin, Stella Lamentesi, hat da ein Buch dazu geschrieben. Das wird dann frisch übersetzt und genau, also ist ganz frisch übersetzt. Was macht Politik und Psychologie derjenige, die Krise des Jahrhunderts leugnen und wie kriegen wir das hin? Es wird also eine schöne Veranstaltung dort. Es gibt auch natürlich auf der Messe noch ganz viel zur Narration und wie müssen wir, also weil da haben wir auch so ein bisschen fachspezifische Sachen für die AutorInnen, wie muss erzählt werden? Also muss gar nichts, aber wie können wir erzählen, um das hinzukriegen?
Abend, die Party ist cool, weil ich...
Also auf alle Fälle, hallo, das wird richtig mega. Also zum einen wirklich, also dieses Panel mit Friedemann Karik, Amelie Fried und Lea Bonacera wird mega. Die freuen sich alle mega aufeinander. Das passt wie die Faust aufs Auge. Das wird richtig spannend, die Diskussion. Mut, Wut und Hoffnung, was können Klimaproteste bewirken? Und eben diese Verbindung zwischen Literatur, ne, zwischen der Amelie Fried, die diesen Roman schreibt und dann den zwei sehr ins Fachlicht gehende auch, die Lea Bonacera hat ja in Oxford zu zivilem Ungehorsam promoviert. Also es ist wirklich spannend. Das wird richtig, richtig spannend. Und danach gibt es eben diese schönen Zukunftsvisionen, ne? Visionen und Solarpunk und Humor. Und dann sind wir gut gelaunt und können mega feiern. Da feiern wir, bis wir nicht mehr können.
Das klingt auch nach spannenden Crossovers, so wie sie teilweise ja auch hier im Podcast sind. Ich finde das ja immer spannend. Da kommen ja tolle Diskussionen bei raus. Der Podcast ist ja zeitlos, sprich, um jetzt auch ein grünes Zauberwort zu benutzen, nachhaltig. Was bleibt? Also was nehmen alle noch mit, dann eben aus der Klimabuchmesse, außer dass jetzt die nächste dann im nächsten Jahr wieder ansteht?
Also zum einen haben wir ja den ein oder anderen Livestream, der dann auch noch ein Weilchen im Netz bleibt. Das heißt, den können Menschen auch nachhören oder wenn sie nicht nach Leipzig den Weg finden, auch einfach dort gucken. Zum anderen haben wir hoffentlich ganz viel inspirierte Menschen, ganz viele Menschen, die wieder so ein Stück mehr Zukunft sehen, die so ein Stück mehr inspiriert sind, die wieder Kraft und Mut getankt haben und auch durchaus Wut, dass sie handeln können und dass natürlich wir das hinkriegen. Das ist ein mini kleiner Baustein von den 100.000 und dann wird das mega.
Und vor allen Dingen Inspiration, vielleicht das ein oder andere Buch zu kaufen und zu lesen. Ich glaube, das hoffe ich, dass man halt neue Autoren auch vielleicht kennenlernt und neue Menschen, dass man vielleicht auch Begegnungen hat. Also ich hoffe, dass das auf jeden Fall so ein Thema ist. Und dass man halt vielleicht, also ich habe mal gelernt, bei einer Veranstaltung reicht es eigentlich, wenn du nur eine Sache mitnimmst. Ne? Also es reicht ja, wenn du von diesen ganzen Tagen einfach einen Punkt hast, den du veränderst oder ein was in dein Herz geschlossen hast. Das ist schon mal viel wert.
Ich denke auch, dass bei mir sicherlich die Slam-Beiträge hängen bleiben werden. Das haben die allgemein so an sich. Und das ist einfach immer ein besonderes Gefühl, so Leute zu sehen, die ihre eigene Arbeit vorstellen. Manchmal merkt man das ja gar nicht sogar. Man kennt die vorher und denkt, huch, das sind ja ganz schlaue Leute. Ich hatte keine Ahnung. Und weil man einfach viel zu selten nachfragt im Detail, was genau machst du eigentlich den ganzen Tag? Was weißt du denn eigentlich alles? Und ich werde danach auf jeden Fall auch weiter am Thema arbeiten und schreiben, wenn jemand Lust hat. Ich schreibe ja auch für die Taz, für das Ressort für Zukunft passenderweise. Und wenn ich dann nicht gerade beschreibe, wie viele große Probleme wir haben, dann geht's auch durchaus manchmal um Lösungen. Kann man zum Beispiel nachlesen, wie man sowas wie die Schifffahrtsbranche vielleicht reformiert und wie auch da langsam Bewegung reinkommt, wenn auch mit der gleichen Geschwindigkeit wie ein großes Containerschiff, das wendet. Aber trotzdem. Und was es da für Lösungen gibt, beziehungsweise welche Lösungen wir wiederentdecken, die wir 1920 schon gehabt hätten, längst.
Was auch bleibt, ist der Podcast. Also Lisa, du hast eben gesagt, wenn ein Ding nur reicht, was man mitnimmt, dann ist man schon bereichert. Ich habe ganz viele Dinge jetzt mitgenommen. Bedanke mich bei euch. Es war mir ein Vergnügen und ich freue mich, dass wir uns tatsächlich dann in Leipzig live sehen.
Also vielen, vielen lieben Dank. Es ist schön, dass wir dabei sein konnten und ich hoffe, wir sehen uns alle noch auf der Klimabuchmesse.
Ja, ich fand es auch sehr toll. Genau, auch mit einer Wissenschaftlerin sozusagen im Podcast zu sein. Die trauen sich ja meistens nicht so in die Öffentlichkeit, deswegen ist es schön, mal da ein Gespräch zu haben. Und ich hoffe, dass halt viele inspiriert werden, nach Leipzig zu kommen. Vielleicht auch außerhalb von der Buchmesse einfach mal sich auch Leipzig anzuschauen. Es ist immer lohnenswert und vielleicht hat auch der ein oder andere Lust, bei uns mitzumachen oder halt mal Bücher zu lesen. Genau, oder uns zu schreiben oder zu supporten. Ja, da hoffe ich, dass wir die Leute ein bisschen abholen konnten.
Ja, ich freue mich auch sehr über die Gelegenheit, einfach mal mit euch so ausführlich und so lange zu quatschen. Bei der Messe hat man natürlich dann auch mal viel zu tun, muss hier hin und da hin und so. Und das war jetzt nochmal richtig schön. Der Podcast wird auch bleiben.
Vielen Dank und tschüss.
Sprenger spricht. Überall da, wo es Podcasts gibt.